Hi, hier ist Massimo und ich habe eine kurze Info vorab. Diese Folge ist schon vor Monaten in der Podimo-App erschienen und dort gibt's auch jetzt schon 5 Staffeln, 12 Leben, also 60 Folgen, die ihr komplett kostenlos hören könnt. Einfach die Podimo-App downloaden und als Gast nutzen. So unterstützt ihr uns und ihr sorgt dafür, dass wir noch mehr dieser wichtigen Geschichten erzählen können.
Dieser Idealfall, wie man sich den vorstellt. Ein Mensch wird Opfer von einer schweren Straftat, geht zur Polizei, wird dort ernst genommen, der Person wird geglaubt, sie bekommt irgendwie auch ein Stück weit Empathie, es wird sich gekümmert, es wird gut ermittelt. Dann, wenn der Täter gefunden wird oder die Täterin, dann gibt es einen Prozess. Und dann gibt's eine Verurteilung und dann gibt's eine gerechte Strafe. So stellt man sich das ja vor mit in einem Rechtsstaat und so stellt man sich Gerechtigkeit vor. Also das sind die Ausnahmefälle. Und die Fälle, das, was schief geht, ist die Norm. Und als ich das halt verstanden habe, das war eigentlich der Grund, warum ich dann auch weitergekämpft habe.
Diese Folge behandelt Schilderungen von sexualisierter Gewalt. Beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen erhaltet ihr als Betroffene Hilfe unter der Nummer 116 016. Weitere Informationen wie immer in den Shownotes.
Mai 2018, Bali. Die feuchte Hitze liegt schwer in der Luft. Das Brummen von Mopeds und das Zirpen der Zikaden vermischen sich zu einem Klangteppich, der, nachdem man sich daran gewöhnt hat, beruhigend wirkt. Nina genießt es, als Digital Nomad von der indonesischen Insel auszuarbeiten. Seit 2 Monaten ist Nina hier. 2 Monate, die sich angefühlt haben wie eine Art Heilung. Es geht ihr so gut wie lange nicht mehr. Sie hat die Vorkommnisse von vor 5 Jahren hinter sich gelassen, sich selbst davon überzeugt, dass sie ihren Beitrag geleistet hat. Sie hat Interviews gegeben, hat in TV-Dokumentationen gesprochen, hat erzählt, was ihr passiert ist. Jetzt will sie loslassen, weitermachen. Gerade erst ist die 37-Grad-Reportage im ZDF über sie ausgestrahlt worden. Danach kamen wieder viele Nachrichten. Auch von alten Bekannten, die völlig erschüttert waren, weil sie erst jetzt von Ninas Geschichte erfahren haben. Für Nina fühlt sich das seltsam an, als würde sie in einer Zeitkapsel stecken. Für andere ist es eine neue, schockierende Information. Für sie ist es eine Geschichte, mit der sie seit Jahren lebt.
Dann vibriert ihr Handy. Eine Nachricht von ihrem Untermieter aus München. Ein Foto ist angehängt. Ein Brief der Staatsanwaltschaft. Vielen Dank, Ihre Anzeige ist eingegangen. Nina ist verwirrt. Welche Anzeige? Sie hatte doch in letzter Zeit gar keinen erstattet. Aber dann versteht sie langsam. Es geht um ihre alte Anzeige. Den Fall, den sie schon längst als abgeschlossen betrachtet hat.
Nina ruft bei der Staatsanwaltschaft an. Irgendwie schafft sie es, die zuständige Staatsanwältin ans Telefon zu bekommen. Eine halbe Stunde sprechen sie. Die Staatsanwältin wirkt loyal, engagiert. Sie versichert ihr, dass diesmal wirklich gut ermittelt wird. Nina legt auf und fühlt zum ersten Mal seit Jahren so etwas wie Hoffnung. Nach 5 Jahren gibt es plötzlich einen Treffer in der DNA-Datenbank. Einer der Männer, dessen Sperma damals in ihrem Körper gefunden wurde, wurde wegen einer anderen Straftat festgenommen. Jetzt könnte es endlich zu einem Prozess kommen. Jetzt könnte es endlich Gerechtigkeit geben.
Diese Folge dreht sich um Nina. Ihr Leben ist eines von 12, um die es in dieser Staffel geht.
Zwölf Leben. Verbrechen an Frauen.
Hi, ich bin Helen.
Und ich bin Massimo. Und in der heutigen Folge 12 Leben geht es mal wieder um ein neues Thema, das wir so in der Tiefe noch nicht behandelt haben, obwohl es eines der großen und weit verbreiteten Themen ist, wenn wir über Gewalt spezifisch gegen Frauen sprechen. Unsere Zuhörerin Miriam hat uns auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Danke, Miriam. Und falls ihr auch ein Thema oder eine Geschichte kennt, über die wir berichten sollten, dann meldet euch gerne. Ihr könnt uns erreichen unter 12leben.podimo@gmail.com.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Nina, der Betroffenen selbst. Ihre Geschichte, die sie seit 2016 öffentlich erzählt, ist eine gewaltsame, aber auch eine optimistische, eine kämpferische. Sie beginnt im Jahr 2013 bei einem Disco-Besuch in München und dauert immer noch an. Mit ihr haben wir zweimal gesprochen und die Interviews auch aufgezeichnet.
Die Erinnerungen, die ich habe, sind echt wie so einzelne Bilder. Also es fühlt sich auch eher so an, als wäre das irgendwie aus einem Film, den ich irgendwann mal vor langer Zeit gesehen habe und mich da nur noch so dunkel dran erinnere. Deswegen kann ich da auch relativ gut drüber sprechen, weil das so distanziert ist irgendwie von mir emotional, als wäre ich da gar nicht so wirklich anwesend gewesen.
Und wir sprechen mit der Rechtsanwältin Anja Riemann-Uwer über die rechtlichen Hürden, mit denen Betroffene wie Nina konfrontiert sind.
Ich bin in Düsseldorf als Anwältin tätig. Ich bin auch zugelassen am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ich vertrete Opfer im Ermittlungs- und im Strafverfahren vor Gericht, meistens in der Nebenklage, setze mich für Opfer ein, um die Interessen der Geschädigten besser wahrzunehmen und auch den Geschädigten Gehör zu verschaffen.
München, 19. April 2013, zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Das Erste, woran sich Nina aus dieser Zeit erinnert, ist ihre Vergewaltigung. Ein Mann liegt auf ihr, draußen im Park, gegenüber des Clubs. Ein anderer Mann steht daneben. Nina hat nur Erinnerungsfetzen, keine klaren Bilder. Passanten fragen, ob alles okay ist, noch während der Vergewaltigung. Nina weiß, dass gar nichts okay ist. Die Männer schicken die Passanten weg. Nina ist nicht in der Lage, etwas zu sagen oder um Hilfe zu bitten. Sie befindet sich in einer Schockstarre.
Ich meine, in unserer Kultur ist es nicht üblich, dass wenn Leute irgendwie sexuell aktiv sind, dass man da hingeht und die anspricht. Also man guckt dann eher weg und wenn man da hinguckt, dann vielleicht eher heimlich, dass man nicht dabei erwischt wird. Aber dass man da einfach hingeht und redet mit den Leuten, macht man nicht. Das heißt, für die muss es genau nach dem ausgesehen haben, was es war.
Irgendwann lassen die Männer von ihr ab. Wie genau Nina aus der Situation fliehen kann, kann sie heute nicht mehr sagen. Sie weiß nur, dass sie irgendwann in der Tram sitzt und weint. Ihr geht es schlecht. Nina fährt zu einer Freundin. Sie klingelt, aber ihre Freundin öffnet nicht die Tür. Es ist ungefähr 4 Uhr morgens. Nina fährt nach Hause und legt sich ins Bett.
Lange kann Nina nicht schlafen. Als sie aufwacht, möchte sie die Nacht rekonstruieren und herausfinden, was passiert ist. Sie ruft den Freund an, mit dem sie am Tag zuvor erst Pizza essen und anschließend zusammen mit anderen FreundInnen noch feiern war. Er hebt ab. Ihre erste Frage: Wann seid ihr nach Hause gegangen?
Und er war halt so total verwirrt und hat halt so gemeint, so, hä? Wir, also auch du, sind doch zusammen um 12:30 nach Hause. Und ich hatte aber mich da gar nicht mehr dran erinnert.
Nina hat ihre eigene Version der Ereignisse. Sie geht davon aus, dass sie noch weiter feiern wollte, dass sie dann viel Alkohol getrunken hat.
Ich dachte dann, dass ich irgendwie im Gebüsch irgendwie pinkeln wollte, dabei eingeschlafen bin. Also das Gehirn liefert einem dann schon Antworten, wenn da viele Fragezeichen sind.
Nina versucht sich zu erinnern, Puzzleteile zusammenzusetzen. Ihr Gehirn sucht nach logischen Erklärungen für die Lücken in ihrer Erinnerung, aber es bleibt verschwommen.
Vielleicht ist es genau das, was sie später antreiben wird. Das Bedürfnis, Dinge zu verstehen, zu rekonstruieren, einen klaren Blick auf die Realität zu bekommen. Denn in Ninas Leben gibt es schon früh Brüche, Veränderungen, ein Gefühl von Rastlosigkeit, das sie seit ihrer Kindheit begleitet.
Nina zieht in ihrer Kindheit oft um. Einen festen Ort, den sie zu Hause nennen kann, gibt es für sie nicht. Sie wächst zuerst auf der Schwäbischen Alb auf. Dann zieht ihre Familie nach Bayern. Die längste Zeit, die sie an einem Ort verbringt, sind 7 Jahre. Nina passt sich schnell an. Sie hat früh gelernt, an einem neuen Ort anzukommen, neue Menschen kennenzulernen und sich zurechtzufinden.
Nina lässt sich nicht vorschreiben, was sie tun darf und was nicht. Weder als Kind, als sie unbeirrt auf Bäume klettert, noch als Jugendliche, als sie sehr willensstark ist. Mit 13 wird sie die erste Oberministrantin in ihrer katholischen Gemeinde in Bayern. Ein Amt, das bis dahin nur Jungen vorbehalten war. Später geht sie ihren eigenen Weg, macht nach dem Abitur eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in München und schließt ihren Master in Übersetzung an der University of Surrey in London ab.
Reisen wird zu einem wichtigen Teil ihres Lebens. Nina lebt in Amsterdam, Frankreich, Portugal, Marokko. Sie studiert verschiedene Sprachen mit der Idee, als Übersetzerin ortsunabhängig arbeiten zu können. Sie studiert Englisch, versucht sich an Russisch und Spanisch, lernt sogar Altgriechisch. Nina zieht nach Amsterdam und schafft es in nur 5 Wochen, fließend Niederländisch zu sprechen. Doch irgendwann kehrt sie zurück nach München, in die Stadt, die heute nicht nur mit schönen Erinnerungen verbunden ist.
Um zu verstehen, was in der Nacht auf den 19. April 2013 vor dem Münchner Club geschehen ist, denkt Nina über jedes Detail des Abends, der Nacht, genau nach. Am Abend des 18. April 2013 geht Nina mit dem Bruder ihres Schwagers Pizza essen. Sie beiden sind befreundet und unternehmen immer mal wieder gemeinsam etwas. Der Freund schlägt vor, dass sie anschließend noch zu FreundInnen von ihm in einen Irish Pub gehen könnten. Im Irish Pub ist die Stimmung gelöst. Später entscheidet die Gruppe, mit der Nina unterwegs ist, noch weiterzuziehen.
Und dann sind die eben in einen Club und ich war von vornherein schon nicht so begeistert, weil ich diesen Club eigentlich bewusst immer gemieden habe. Der hatte nämlich immer einen sehr schlechten Ruf, weil es immer einen sehr krassen Männerüberschuss dort gab. Und das macht die Stimmung nicht besser. Vor allem nicht, wenn dort halt Alkohol primär konsumiert wird. Es war einfach in diesem Club immer so eine latent sexualisierte, aggressive Stimmung.
Nina geht trotzdem mit. Damals ist die 30-Jährige gerne und oft in Clubs und Bars unterwegs. Es ist Donnerstagabend und am nächsten Tag hat sie frei. Nina erinnert sich, dass die Stimmung entgegen ihrer Befürchtung gut war. Sie und die anderen haben getrunken und getanzt. Um 12:30 verlässt die Gruppe dann gemeinsam den Club. Nina verabschiedet sich und geht zur Tram, während die anderen mit der U-Bahn nach Hause fahren.
An der Tramhaltestelle kommt Nina mit einem Mann ins Gespräch. Es ist eine dieser spontanen Begegnungen, wie sie in langen Partynächten oft passieren. Nina fragt ihn nach einer Zigarette. Seit Stunden hat sie Lust, eine zu rauchen.
Und das war irgendwie ein netter junger Mann, der dann gesagt hat, er geht in den Club, wo ich gerade hergekommen bin und halt gefragt habe, ob ich nicht mitkomme. Und ich wollte ja eh eigentlich noch nicht nach Hause und hätte da gern noch weiter gefeiert. Und ja, dann hat es, glaube ich, nicht so viel gebraucht, um mich zu überreden. Also ich bin wieder mit dem zurück. Und der hat mich dann auch noch irgendwie ein paar Leuten vorgestellt und ich habe bis heute kein schlechtes Gefühl in Bezug auf diese Leute. Und dann ist dunkel und dann weiß ich gar nichts mehr.
Es gibt eine Lücke. 1,5 bis 2 Stunden, die in Ninas Gedächtnis einfach nicht existieren. Keine verschwommenen Bilder, keine Orientierung, nichts.
Die erste Erinnerung, die ich dann wieder habe, ist dann schon quasi in der Mitte von der Vergewaltigung. Das war dann im Park gegenüber von dem Club mit also 2 wildfremde Männer, die da dann da waren, wo ich auch bis heute nicht weiß, wie ist der Kontakt zu denen überhaupt zustande gekommen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, als würde man schlafen und dann wacht man auf und ist in dieser Situation. Und es ist eine wahnsinnige Überforderung, also für das ganze System und vor allem auch für das Gehirn, weil man einfach überhaupt nicht mehr checkt, was los ist.
Nina ruft den Freund an, mit dem sie in der Nacht unterwegs war, und spricht mit ihm über ihre Erinnerungslücken. Als er ihr sagt, dass sie gar nicht betrunken gewirkt habe, als sie sich verabschiedet haben, ergibt alles einen Sinn. Das Gefühl der Leere, die Erinnerungslücken, die plötzliche Hilflosigkeit. Zusammen mit ihrem Kumpel kommt Nina zu einer Erkenntnis. K.O.-Tropfen.
Weil es sonst keine andere Erklärung gibt und dass es dementsprechend auch einfach eine Vergewaltigung war. Und der Kumpel hat dann schon gesagt, so, hey, du musst zur Polizei. Und ich war so, nein, auf gar keinen Fall. Zum einen, weil ich gar nicht mich in der Lage gesehen habe, sowas durchzustehen, weil mir ging es wirklich hundeelend. Und zum anderen, weil ich wahnsinnige Schuldgefühle hatte, weil ich mir dachte, wenn ich einfach heimgegangen wäre mit den anderen, dann wäre das alles nicht passiert.
Die Schuldgefühle, die Zweifel, die Angst, all das überrollt Nina. Nach dem Telefonat fährt sie zu ihrer Schwester. Sie liegt bei ihr auf der Couch, schläft ein, fängt dann wieder an zu weinen, stundenlang. Nina vertraut sich auch ihrer Schwester an, die sofort in der Rechtsmedizin anruft. Sie müsse schnell vorbeikommen, denn K.O.-Tropfen seien nur circa 6 Stunden lang konkret nachweisbar. 12 Stunden nach der Tat können die Drogen schon überhaupt nicht mehr festgestellt werden.
Meine Schwester wollte dann ja vermeiden, dass ich vielleicht in ein paar Tagen dann das doch gerne anzeigen würde und dann aber es heißt, jetzt ist zu spät. So, Zug abgefahren. Und hat das dann so ein bisschen in Eigenregie auch dann entschieden. Ich war sowieso nicht fähig, irgendeine Entscheidung zu treffen. Also ich stand so neben mir. Und so bin ich dann letztendlich doch bei der Polizei gelandet. Das war eine ganz schlimme Erfahrung. Tatsächlich in dem Moment eigentlich sogar schlimmer als die Vergewaltigung selbst, weil mir dort nicht geglaubt wurde. Und das hat mich irgendwie so tief getroffen.
Als Nina dann dort ihre Vermutung ausspricht, Opfer vom Einsatz von K.O.-Tropfen geworden zu sein, sollen ihr die BeamtInnen gesagt haben, dass es diese gar nicht gebe und dass das Thema von den Medien aufgebauscht werde. Aber nicht nur bei der Vernehmung fühlt Nina sich unempathisch behandelt, auch bei der körperlichen Untersuchung in der Rechtsmedizin.
Nina kann sich noch erinnern, dass sie auf einem Stuhl sitzt, nackt. Vor ihr steht die Gerichtsmedizinerin, weißer Kittel, kalte Finger. Wie der Raum genau ausgesehen hat, weiß sie nicht mehr. Nur kalt und steril. Peinlich genau untersucht die Medizinerin ihren Körper, fotografiert blaue Flecken, Schürfwunden, nimmt Vaginalabstriche, um über eventuell vorhandene Sperma die DNA des Mannes festzustellen, der Nina in der Nacht zuvor vergewaltigt haben soll.
Ich weiß noch, da die Rechtsmedizinerin hat dann so Witze mit den PolizeibeamtInnen gemacht während der Untersuchung. So. Und es, ich glaube, was auch so viele nicht verstehen, die immer behaupten, dass es ja so unendlich viele Frauen gibt, die aus Rache irgendwelche Falschbeschuldigungen machen. Man sucht sich nicht eine Rache aus, wo man selber so in Mitleidenschaft gezogen wird. Weil im Endeffekt ist es ja genau die Reproduktion wieder von dem Trauma. Man ist wieder ausgeliefert in einer Ohnmachtssituation, hat Kontrollverlust, weil man wieder nicht bestimmen darf, was irgendwie mit einem passiert, was mit einem gemacht wird. Und also dieser Tag war wirklich einer der schlimmsten in meinem Leben.
Und trotz der Zweifel der BeamtInnen ist Nina sich sicher, jemand hat ihr K.O.-Tropfen verabreicht. Sie sollte sich nicht schämen müssen. Sie will eine Anzeige. Sie will einen Prozess, damit der oder die Täter zur Verantwortung gezogen werden.
Als Ninas Schwester sie am Tag nach der Nacht ohne Erinnerung zur Polizei bringt, können keine K.O.-Tropfen in ihrem Blut nachgewiesen werden. Für den Nachweis einer narkotisierenden Substanz ist es schon zu spät. Aber in Ninas Körper wird Sperma gefunden.
Die Polizei gleicht dieses in einer DNA-Datenbank ab. Kein Treffer. Da Nina aufgrund der Erinnerungslücken auch keine Täterbeschreibung abgeben kann, scheint es unwahrscheinlich, den oder die Täter finden zu können.
Nina hat extreme Schuldgefühle. Wenn sie einfach mit ihren FreundInnen nach Hause gegangen wäre, wäre es nicht passiert, sagt sie sich. Nina wird später von anderen Betroffenen sexualisierter Gewalt erfahren, dass solche Gedanken häufig vorkommen.
Nach 10 Monaten wird Ninas Akte ergebnislos geschlossen. Auch wenn sie die Schließung der Akte nachvollziehen kann, fühlt sich Nina nach allem, was passiert ist, vom System im Stich gelassen. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Nina beginnt eine Therapie und versucht, das Geschehene zu verarbeiten. Aber was bedeutet das eigentlich? Jeder Mensch geht anders mit einem Trauma um. Für manche bedeutet es Rückzug. Andere haben ein Bedürfnis zu sprechen. Und dann gibt es diejenigen, die versuchen, ihr Leben so weiterzuführen, als wäre nichts passiert.
Ich habe mit sehr vielen Leuten darüber gesprochen. Also eigentlich mit allen, mit denen ich damals irgendwie näheren Kontakt hatte, die da in meinem Umfeld waren. Ich habe meiner Familie gesprochen. Ich hatte damals auch noch einen Nebenjob, habe da auch mit meiner Kollegin, meiner Chefin gesprochen, habe dann auch immer ganz viele andere Geschichten erfahren, viele andere K.O.-Tropfen-Geschichten. Aber an sich, ich habe weiter meine Arbeit gemacht, ich bin weiter feiern gegangen, ich habe ganz normal mein Leben gelebt, weil das einfach auch, ja, meine Strategie war, mir eben nicht mein Leben versauen zu lassen und da keine Einbußen oder Beeinträchtigungen oder sowas spüren wollte, weil sich das eben wie ein Sieg für die Täter angefühlt hat.
Im Mai 2018 ist die Tat gegen Nina 5 Jahre her. 5 Jahre ohne Ermittlungserfolge, 5 Jahre ohne Antworten oder Gerechtigkeit. Nina will mit der Sache irgendwie abschließen, um weiterleben zu können. Dafür geht sie an die Öffentlichkeit, spricht in Interviews darüber, unter anderem in der ZDF-Reportage 37 Grad und erzählt Freundinnen und Bekannten ganz offen von dem, was sie erlebt hat.
Dann kommt ein Brief, mit dem Nina nicht gerechnet hat. Nina selbst ist gerade auf Bali, als ihr Untermieter aus München ihr ein Foto von einem Schreiben der Münchner Staatsanwaltschaft schickt. Vielen Dank, Ihre Anzeige ist eingegangen, steht dort. Ihr Untermieter ist völlig verwirrt. Er glaubt zunächst, Nina habe eine neue Anzeige erstattet.
Auch Nina versteht nicht, was das bedeuten soll. Welche Anzeige ist gemeint? Die von vor 5 Jahren? Ihr Anwalt ist nicht erreichbar, also ruft Nina selbst bei der Staatsanwaltschaft an und bekommt die Antwort. Es gibt einen Treffer in der DNA-Datenbank.
Ein Mann, dessen Sperma in Ninas Vagina gefunden wurde, wurde wegen einer anderen Straftat festgenommen. Im Rahmen dieser Festnahme wird seine DNA routinemäßig mit bestehenden Datenbanken abgeglichen und es gibt einen Treffer. Seine DNA wurde bereits im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Vergewaltigung gesichert. Ninas Fall. Die ErmittlerInnen konfrontieren den Mann mit diesem Fund. Doch zum Vorwurf der Vergewaltigung an Nina schweigt er. Der Fall wird trotzdem wieder aufgenommen. Nach all den Jahren gibt es auf einmal einen konkreten Verdächtigen. Nina schöpft neue Hoffnung, dass es endlich zu einem Prozess kommt.
Doch nur wenige Monate später, Anfang 2019, schließt die zuständige Staatsanwältin den Fall trotz übereinstimmender DNA erneut. Begründung: Nina könne sich an längere zeitliche Abschnitte der Tat nach nicht erinnern. Und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch mit anderen Männern sexuellen Kontakt gehabt hat. Ohne weitere Beweismittel könne laut Staatsanwaltschaft nicht nachgewiesen werden, dass die Täter davon ausgingen, die sexuellen Handlungen gegen den Willen der Geschädigten verübt zu haben.
Die Staatsanwaltschaft sieht die Beweislast also als unzureichend an. Da Nina Erinnerungslücken hat und keine weiteren objektiven Beweise vorliegen, könne nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die Täter bewusst gegen ihren Willen gehandelt haben. Ein Freispruch des mutmaßlichen Täters sei wahrscheinlicher als eine Verurteilung, weshalb es nicht zu einem Verfahren kommt.
Das war sehr schlimm. Also ich habe mich einfach komplett im Stich gelassen gefühlt und ja, fand es einfach richtig krass, wie da mit Opfern umgegangen wird. Also ich war ja schon der diese schlimme Straftat angetan wurde. Und als ob das nicht ausreicht, wurde da noch so gefühlt mit Füßen auf mich eingetreten. Und diese Ohnmacht und diese Ungerechtigkeit, dass mir da irgendwie das Recht auf einen fairen Prozess halt verweigert wurde. Das war dann so schlimm, dass ich einen Weg gesucht habe, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Und das war dann im Endeffekt, mein Weg, der mich zum Aktivismus dann gebracht hat, der hat da begonnen.
Ihr Anwalt legt Beschwerde ein. Er argumentiert, es gebe eine geschlossene Indizienkette, die zeige, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich war. Er kennt andere Verfahren in München, in denen mit weit schlechterer Beweislage Verurteilungen ausgesprochen wurden.
Für Nina ist das der Moment, in dem sie begreift, dass sie nicht nur für ihren eigenen Fall kämpft. Je mehr sie über ihre Erfahrung spricht, desto mehr hört sie von anderen Betroffenen. Nina merkt, dass das, was sie erlebt hat, kein Einzelfall ist und dass sich etwas ändern muss.
Nina kämpft ab jetzt nicht nur für sich, sondern auch für andere Betroffene, für mehr Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit. 2019 sammelt sie mit einer Petition über 100.000 Unterschriften, um die Wiederaufnahme der Ermittlungen zu erreichen.
Es gab eine große Übergabe bei der Generalstaatsanwaltschaft. Die haben angekündigt, in 2 bis 3 Wochen gibt es das Ergebnis. Ich habe dann aus der Presse erfahren, dass sie nochmal ergänzenden Hinweisen nachgehen. Sprich, sie haben wieder ermittelt und haben es dann letztendlich im November 2019 wieder eingestellt. Also zum 3. Mal insgesamt.
Nina versteht. Die Aussicht auf eine Anklage schwindet mit jedem weiteren Einspruch. Trotzdem gibt sie nicht auf. Sie geht den nächsten juristischen Schritt und reicht im März 2020 ein Klageerzwingungsverfahren ein. Zum ersten Mal muss sie dafür selbst Geld zahlen. 5.000 Euro. Wenige Monate später erhält sie den Bescheid. Der Antrag wurde aus formalen Gründen abgelehnt. Der Sachverhalt sei darin nicht vollständig wiedergegeben worden.
Doch auch inhaltlich äußert sich das Gericht zu dem Antrag. Einem Antrag auf Klageerzwingung könne generell nur dann stattgegeben werden, wenn die Anklage, die erzwungen werden soll, vor Gericht auch erfolgversprechend sei. Das sei hier aber nicht der Fall, beurteilt das Gericht. Nach 7 Jahren sei eine Aufklärung bei der vorliegenden Sachlage im Grunde ausgeschlossen.
Nina hat noch eine Möglichkeit, das Bundesverfassungsgericht.
Dann hatte ich 1 Monat Frist für eine Verfassungsbeschwerde, was eigentlich nahezu unmöglich ist, wenn man nochmal wie ich einen Anwaltswechsel hat, weil mein damaliger Anwalt die Ebene Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte nicht gemacht hat. Musste also eine neue Kanzlei suchen. Das hat knapp 10.000 Euro gekostet.
Nina muss im Internet Spenden sammeln für die Verfahrenskosten. Aber sie will nichts unversucht lassen. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Betroffene.
Und das wurde dann abgelehnt, auch die Verfassungsbeschwerde. Und da habe ich dann im Sommer 2024, also 3 Jahre später, dann den Brief bekommen, ich hätte nicht alle Möglichkeiten ausgereizt in Deutschland, was ich halt irgendwie ziemlich krass finde, nachdem diese ganze Geschichte insgesamt 22.000 Euro gekostet hat.
Fälle wie der von Nina stehen exemplarisch für ein grundlegendes Problem in der Strafverfolgung von Sexualdelikten. Die schwierige Beweislage, besonders wenn K.O.-Tropfen im Spiel sind. Anders als bei vielen anderen Straftaten gibt es oft keine direkten ZeugInnen. Die Erinnerung der Betroffenen ist lückenhaft oder komplett ausgelöscht. Und das ist eines der Probleme, die die Strafverfolgung erschweren. Dazu die Rechtsanwältin Anja Riemann-Uwer.
Die Strafprozessordnung kennt von sich aus, so ist es eben festgelegt, die kennt nur 4 Beweismittel. Das ist einmal der Zeugenbeweis, das ist der Urkundenbeweis, das ist der Sachverständigenbeweis und die in Augenschein haben. Und wenn der Zeugenbeweis schon wegfällt, weil sie keine Erinnerung mehr haben, sind wir zwingend auf den Sachverständigengutachten angewiesen. Und dieses sachverständige Beweismittel sind bei K.O.-Tropfen toxologische Gutachten, die vom Blut genommen werden. Das heißt, wir sind hier im Sachverständigenbeweis unterwegs, weil ja häufig gerade bei K.O.-Tropfen und Sexualdelikte es keine weiteren Zeugen gibt.
Das bedeutet, ohne toxikologischen Nachweis oder eindeutige medizinische Befunde gibt es kaum eine Chance, dass ein Fall vor Gericht Bestand hat. Und genau hier liegt das Problem. K.O.-Tropfen sind nur 6 bis 12 Stunden im Blut nachweisbar. Wer erst am nächsten Morgen merkt, dass etwas nicht stimmt, hat oft schon jede Möglichkeit auf Beweissicherung verloren.
Aber selbst wenn DNA-Spuren gefunden werden, wie in Ninas Fall, bedeutet das noch lange nicht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Denn DNA allein beweist keinen sexuellen Übergriff. Es muss klar nachgewiesen werden können, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich war. Das bedeutet, selbst wenn man die TäterInnen identifiziert, können sie immer noch behaupten, dass alles einvernehmlich war. Und wenn sich die Betroffene nicht erinnern kann, dann ist sexualisierte Gewalt für die Justiz oft nicht beweisbar.
Wenn wir diese Beweismittel nicht haben und das Strafverfahren wird eingestellt, dann denken die Betroffenen häufig, der Staat glaubt mir nicht oder die Polizei glaubt mir nicht. Das ist nicht so. Das wird dann schon geglaubt, ja. Nur das muss mit einer Urteilssicherheit nachgewiesen werden. Wir brauchen diese Beweismittel nach der Strafprozessordnung oder auch später dann, wenn wir diese toxikologisches Gutachten nicht haben, DNA-Spuren haben, das gibt es ja auch, dass man dann zwar kein toxikologisches Gutachten hat, aber DNA-Spuren von fremden Personen. Das heißt ja auch nichts. Also man muss schon ungefähr den Tathergang rekonstruieren können. Wenn man sagt, ja, da sind DNA-Spuren, vielleicht auch vom Geschlechtsverkehr, ja, Spermaspuren, gesagt im Täter, ja, das kann ja schon sein, aber das ist alles freiwillig passiert. Und dann haben sie eine Geschädigte, die sich an nichts mehr erinnert, die kann dazu nichts sagen. Und sie haben kein toxikologisches Gutachten. Das heißt, sie haben nicht die Widerstandsunfähigkeit. Und dann können sie es nicht entkräften, die Aussage des Täters.
Viele Betroffene ahnen erst Stunden später, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte. Manche heben sogar ihren Urin auf, in der Hoffnung, später einen Beweis liefern zu können.
Es reicht als Beweismittel nicht aus. Es muss ein Sachverständigengutachten her. Ja, da haben wir das Problem mit dieser Nachweisbarkeit, dass das relativ schnell wieder verschwunden ist.
Die Schwierigkeiten in der Strafverfolgung bedeuten aber nicht, dass Justiz- und Ermittlungsbehörden die Problematik nicht ernst nehmen. Vielmehr bewegen sich diese Fälle in einem rechtlichen Spannungsfeld. Die Justiz muss jeden Vorwurf mit der notwendigen Sorgfalt prüfen, gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass Unschuldige nicht vorschnell verurteilt werden. Und das führt in vielen Fällen dazu, dass Betroffene trotz bestehender Indizien keine Gerechtigkeit erfahren.
Genau hier liegt das Dilemma. Das Rechtssystem ist auf eindeutige Beweise angewiesen. Doch gerade bei Sexualstraftaten fehlen diese oft. Wenn eine Verurteilung nur dann möglich ist, wenn keinerlei Zweifel bestehen, bedeutet das in der Praxis oft, ein Täter bleibt straffrei. Das sorgt nicht nur für Frustration bei Betroffenen, sondern kann auch dazu führen, dass das Vertrauen in das System verloren geht. Eine Lösung muss also zweigleisig sein. Auf der einen Seite eine Reform der Beweisanforderungen, auf der anderen Seite eine bessere Unterstützung für Betroffene, damit sie sich überhaupt trauen, den juristischen Weg zu gehen.
Mehrere tausend Frauen werden pro Jahr in Deutschland vergewaltigt, die Täter jedoch selten verurteilt. Als Vergewaltigung wird jedes Eindringen in den Körper einer Person definiert, das gegen den erkennbaren Willen der Person durchgesetzt wird. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland rund 12.200 Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe im besonders schweren Fall polizeilich erfasst. Das beträgt etwa 33 pro Tag. Damit stieg die Zahl dieser Sexualstraftaten das fünfte Jahr in Folge und auf einen erneuten Höchststand.
Einer repräsentativen Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zufolge erleben 13% aller Frauen in Deutschland im Laufe ihres Lebens strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt. 10% haben eine Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung erlebt. Zugleich belegt die Forschung, dass nur ca. 5-15% der Frauen, die vergewaltigt wurden, das auch anzeigen. In der Studie Sicherheit und Kriminalität in Deutschland 2020 waren es knapp 10%.
Die Strafverfolgungsstatistik gibt Auskunft darüber, wie viele Tatverdächtige verurteilt werden. Es sind bei angezeigten Vergewaltigungen und schweren Formen sexueller Nötigungen im Durchschnitt der letzten Jahre weniger als 10%. Insgesamt lässt das die Schlussfolgerung zu, dass es in weniger als 1% der Fälle tatsächlich zu einer Verurteilung kommt.
Nach einem sexuellen Übergriff stehen Betroffene vor einer schwierigen Entscheidung. Sollten sie sofort zur Polizei gehen oder sich zunächst medizinisch untersuchen lassen, um Beweise zu sichern, ohne direkt eine Anzeige zu erstatten?
Eins muss man auch wissen. Wenn man zur Polizei geht, das sind sogenannte Offizialdelikte. Das heißt, die Strafverfolgung kommt in Gang. Und ich kann das Verfahren als Geschädigte nicht mehr aufhalten. Auch wenn ich sage, ich habe später kein Interesse mehr an der Strafverfolgung, dann kann ich nicht sagen, ich nehme die Anzeige zurück. Es ist nicht so wie im Krimi, ja, oder gute Freundschaften, ja, oder Ähnliches. Ne? Das müssen die Betroffenen wissen, dass das Verfahren dann auch ohne deren Einfluss weiterläuft.
Wer also eine Anzeige erstattet, gibt das Verfahren aus der Hand. Auch wenn die betroffene Person später ihre Meinung ändert, läuft die Strafverfolgung weiter und kann nicht einfach gestoppt werden. Das ist vor allem dann entscheidend, wenn Betroffene sich dem psychischen Druck eines Verfahrens nicht aussetzen können oder wollen. Zwischen einer Anzeige und einer möglichen Hauptverhandlung können gut 1 bis 2 Jahre vergehen. Eine lange Zeit, in der ein solches Verfahren wie ein Schatten über dem eigenen Leben hängen kann. Deshalb ist es wichtig, vorab gut informiert zu sein und sich bewusst zu machen, was eine Anzeige bedeutet. Es ist aber möglich, sich medizinisch untersuchen zu lassen und Beweise zu sichern, ohne direkt eine Anzeige zu erstatten. So bleibt die Option offen, später eine Anzeige aufzugeben, wenn die betroffene Person dazu bereit ist.
Um die Problematik der Beweissicherung, gerade bei K.O.-Tropfen, zu entschärfen, fordert Rechtsanwältin Anja Riemann-Uwer neben einer Videovernehmung der Betroffenen auch die Möglichkeit der sofortigen Blutprobe bei der Polizei, die aber bisher nicht möglich ist.
Wir bräuchten da einfach ein standardisiertes, formales Verfahren, dass, wenn Verdacht ist auf K.O.-Tropfen, sofort eine Blutprobe genommen werden muss von den Betroffenen. Weil bei jeder Alkoholfahrt kommt ein Arzt zur Polizeidienststelle und nimmt eine Blutprobe. Ja, warum soll das nicht auch bei Verdacht auf K.O.-Tropfen gehen? Dann hätten wir das schon mal. Dann haben wir auf jeden Fall eine Widerstandsunfähigkeit. Ja. Und ich denke, das sind so Sachen, das wäre einfach umzusetzen.
In Deutschland wird das Verabreichen von K.O.-Tropfen nur als Körperverletzung gewertet. Es sei denn, es folgt nachweisbar eine weitere Straftat. Das bedeutet, dass TäterInnen oft nicht belangt werden, wenn sich Betroffene nicht erinnern können oder keine weiteren Beweise vorliegen.
Dabei ist genau das der Kern des Problems. K.O.-Tropfen werden eingesetzt, um eine Person außer Gefecht zu setzen, um ihr jede Möglichkeit zu nehmen, sich zu wehren oder ein Nein auszusprechen. Dass das in Deutschland nicht strafbar ist, solange keine weiteren Taten nachgewiesen werden, zeigt, wie groß die Lücken im Rechtssystem sind. Eins bleibt auf jeden Fall festzuhalten. Wer den Verdacht hat, Opfer eines K.O.-Tropfenangriffs geworden zu sein, sollte so schnell wie möglich handeln. Am besten sofort eine medizinische Untersuchung durchführen lassen, bevor die Substanzen nicht mehr nachweisbar sind.
Ich würde einen Opferanwalt anrufen. Der Opferanwalt muss gucken, in welcher Gegend hat sich das abgespielt. Wo sind wir denn überhaupt? In welchem Kreis sind wir unterwegs? In welcher Stadt? Ja. Und dort dann tatsächlich Krankenhäuser sagen, sie gehen jetzt da und dahin. So mache ich das manchmal. Ich habe ja die Anlaufstellen, dass man im Krankenhaus anruft als Anwalt. Sagt, ich habe hier eine Klientin, können Sie die bitte auf mögliche Sexualdelikte untersuchen, dass die Beweise erstmal gesichert werden. Wie man dann später damit umgeht, ist was anderes. Dann würde ich vorschlagen, hinsetzen und ein Gedächtnisprotokoll schreiben, was ihm noch oder was ihr noch einfällt. Ja. Und mit Gedächtnisprotokoll ist ganz wichtig, die Zeiten auch aufzuschreiben. Von dann und dann bin ich losgegangen, da war ich in der Straßenbahn, habe die dann genommen und da saß Freund XY mir gegenüber.
Denn eines ist klar, ohne Beweise ist die Chance auf Gerechtigkeit in solchen Fällen erschreckend gering. Eine Anzeige ohne toxikologischen Nachweis, ohne gesicherte Spuren oder Erinnerungen kann kaum Bestand haben. Deshalb ist es so wichtig, schnell zu handeln. Auch wenn es im ersten Moment für viele Betroffene das Letzte ist, was sie tun möchten.
Wer den Verdacht hat, mit K.O.-Tropfen betäubt worden zu sein, sollte am besten eine vertraute Person informieren und so schnell wie möglich eine medizinische Untersuchung durchführen lassen. Idealerweise in einer Rechtsmedizin oder im Krankenhaus mit Möglichkeit der Beweissicherung. Wichtig ist, keine weiteren Getränke oder Lebensmittel zu sich zu nehmen, um mögliche Spuren nicht zu verdünnen. Auch Kleidung oder andere potenzielle Beweismittel sollten nicht gewaschen oder entsorgt werden.
Nina kämpft nicht nur für sich selbst. Sie will verhindern, dass anderen Betroffenen das Gleiche passiert. Sie will verhindern, dass ihre Fälle im Sande verlaufen, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass sie sich jahrelang durch ein System kämpfen müssen, das ihnen das Gefühl gibt, sie im Stich zu lassen.
Tatsächlich ist durch die Petition, die ich 2019 gestartet habe, eine relativ hohe Reichweite entstanden, die dann natürlich noch auch durch das ganze Medieninteresse und die vielen Fernsehsendungen und Beiträge, bei denen ich mitgemacht habe, ja noch vergrößert wurde. Und so ist dann auch durch meine Schwester tatsächlich die Idee aufgekommen, da irgendwas draus zu machen, damit das quasi nicht einfach so verpufft, wenn man jetzt schon mal irgendwie so viel Aufmerksamkeit auch für ein bestimmtes Thema halt generiert hat.
Am Anfang ist Nina skeptisch. Ein Verein zu gründen bedeutet Arbeit, Verantwortung, neue Herausforderungen. Aber sie merkt schnell, dass genau das ihr Weg ist. 2020 gründet Nina deswegen den Verein K.O. Kein Opfer e.V. Ihre Mission ist es, die Gesellschaft für die Themen sexualisierte Gewalt und K.O.-Tropfen zu sensibilisieren und zu einer Kultur des Hinsehens und Hinhörens beizutragen.
Der Verein gibt Opfern eine Stimme und setzt sich dafür ein, dass auf gesellschaftlicher und politischer Ebene nachhaltige Veränderungen stattfinden und die Rechte von Opfern gestärkt werden. Unter dem Leitsatz »Du bist nicht allein« bietet der Verein einmal jährlich ein K.O.-Community-Wochenende in Brandenburg an. Ein geschützter Raum für Austausch, Empowerment und gemeinsames Verarbeiten. Hier können Betroffene, die Ähnliches erlebt haben, sich begegnen, ihre Geschichten teilen und spüren, dass sie nicht alleine sind. Neben Workshops und Gesprächsrunden geht es vor allem darum, einen Ort zu schaffen, an dem Verständnis, Solidarität und Heilung im Mittelpunkt stehen.
Der Verein setzt sich für Aufklärungsarbeit an Schulen ein, kämpft für eine Reform des Sexualstrafrechts und fordert politische Veränderungen. Besonders wichtig ist Nina dabei der sogenannte Konsensgrundsatz. Sie fordert statt dem derzeit im Sexualstrafrecht geltenden Nein heißt Nein ein Ja heißt Ja.
Dabei geht es darum, die Zustimmung der anderen Person aktiv zu bekommen. Das kann ein verbales oder ein nonverbales Ja sein. Das Problem, solange das nicht besteht, kann Passivität als Zustimmung gewertet werden. Wenn ein Opfer also, egal aus welchen Gründen, und da gibt es viele, passiv ist, dann ist das vor unserem Gesetz ein Ja. Mehr über das Thema Consent hört ihr in unserem Podcast in Folge 45. Tabea, Nein heißt Nein, auch in Beziehungen.
Mir gibt tatsächlich diese Arbeit Kraft, also dieses Gefühl zu haben, dass ich es irgendwie geschafft habe aus was sehr Schrecklichem, was mir passiert ist und ich mir nicht freiwillig ausgesucht habe, irgendwas Positives draus zu ziehen, was Gutes daraus zu kreieren und heute was zu machen, was anderen Menschen hilft.
Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Täter zur Rechenschaft gezogen werden konnten. Ein Beispiel ist der Urteilsspruch in Erfurt im Dezember 2024. Ein 34-jähriger Mann wurde zu 12 Jahren und 6 Monaten Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt, weil er über Jahre hinweg Frauen mit selbst hergestellten K.O.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt hatte. Die Taten hielt er auf Video fest.
Das Urteil erging nur einen Tag nach dem Pellicot-Prozess in Frankreich, von dem wir in der vergangenen Folge erzählt haben. Dort wurde der Hauptangeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er seine damalige Frau jahrelang betäubt und anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen hatte. Diese Urteile zeigen, dass die Justiz in einigen Fällen, sofern gesicherte Beweise vorliegen, konsequent handelt und TäterInnen für ihre Verbrechen zur Verantwortung zieht.
Ninas Geschichte hat uns gezeigt, wie schwer es für Betroffene von sexualisierter Gewalt sein kann, Gehör zu finden. Vor Gericht, in der Gesellschaft, manchmal sogar im eigenen Umfeld. Sie macht deutlich, dass es nicht reicht, nur auf Strafverfahren zu setzen. Der Umgang mit sexualisierter Gewalt ist ein strukturelles Problem, das tief in unseren gesellschaftlichen Normen verankert ist.
Denn Strafrecht allein kann keine Gerechtigkeit schaffen. Es kann eine Tat nicht ungeschehen machen, aber es kann klare Grenzen setzen. Ein Signal, dass sexualisierte Gewalt nicht relativiert oder ignoriert werden darf, sondern als das behandelt wird, was sie ist, eine Straftat, die uns als Gesellschaft etwas angeht.
Und ich denke, wir brauchen da wirklich einen ganz breiten gesellschaftliche Diskussion und Kontext. Und das werden die Frauen auch nicht alleine schaffen. Wir brauchen die Männer dafür. Ja, es muss einfach gesellschaftlich verankert sein, dass es Dinge gibt. Sowas macht man nicht.
Nina kämpft weiter. Sie kämpft dafür, dass ihre Geschichte nicht nur eine von vielen bleibt, in denen keine Strafverfolgung möglich ist. Dass Betroffene nicht mehr das Gefühl haben, sich alleine gegen ein System stellen zu müssen, das sie immer wieder im Stich lässt. Und genau das ist es, was sie antreibt. Und das ist auch der Grund, weshalb sie mit uns noch einmal über ihr Erlebtes gesprochen hat. Vielen Dank für dein Vertrauen.
Also mir persönlich wäre das ein sehr großes Anliegen, dass dieses Tabu durchbrochen wird, dass das Thema einfach den Raum bekommt, ja, der ihm auch zusteht aufgrund der Größe des Problems, weil einfach so viele Menschen in unserer Gesellschaft betroffen sind. Und dass wir dann halt verstehen, dass wir dieses Problem halt nur alle gemeinsam lösen können.
Den ganzen Tag vibriert das Handy der 13-jährigen Milena und zeigt neue Nachrichten an. Ohne auf ihr Handy zu schauen, hat Milena eine Vermutung, von wem diese Nachrichten sind.
Von einem Mann, den sie nur aus dem Internet kennt. Also Nachrichten, in denen er sie manipuliert, bedroht und ausnutzt.
Milenas Fall erzählen wir in der nächsten Folge 12 Leben.
Habt ihr einen Fall von Gewalt gegen Frauen, dem wir Aufmerksamkeit widmen sollten? Dann schreibt uns an 12leben.podimo@gmail.com. Die Mail findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
Zwölf Leben, Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo.
Wir sind Helen Schulte
und Massimo Maio. Autorin dieser Folge Kiana Lentsch. Schnitt und Sound Frieda Maurer und Luca Sartori. Ausführende Produzentin Madeline Petri.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Podimo, die es möglich machen, dass ihr alle zwei Wochen eine neue 12-Leben-Folge hier hören könnt. Die Finanzierung unserer aufwendigen Recherchen unterstützt sie aber noch mehr, wenn ihr die Folgen einfach direkt in der Podimo-App hört. Dort verfolgen wir auch eure Gedanken und Meinungen zu den Fällen und freuen uns auf den Austausch mit euch. Also wir hören uns bei Podimo ohne Kosten, ohne Abo.
Hey, bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung. Pastoren mit Rolex-Uhren am Handgelenk, fetzige YouTube-Gottesdienste und strahlende Gesichter. Die christliche Freikirche Hillsong macht von außen betrachtet einen schillernden Eindruck. Doch was passiert, wenn man hinter die Fassade schaut und die Freikirche an ihren eigenen Werten misst? Hält sie dem Stand, was sie so voller Stolz predigt? Wie ist es bestellt mit der Nächstenliebe, der Wollust oder der Habgier? Mein Name ist Kira Funk, ich bin Journalistin und im Podcast Toxic Church, die Hillsong Story, blicken wir hinter die prunkvolle Fassade des Hillsong-Imperiums und richten den Blick dabei erstmals auch nach Deutschland. Wir haben mit ehemaligen Mitgliedern gesprochen, die von Ausbeutung, Manipulation und seelischem Missbrauch erzählen. Ab jetzt bei Podimo.